So, einen schönen guten Morgen. Ich möchte am Anfang noch beten vor der Predigt. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt einfach danken dafür, dass du mitten unter uns bist und du siehst, wie wir hergekommen sind und was uns bewegt. Und wir sehen uns danach, dass du in unser Leben hineinsprichst, uns ganz neu ermutigst und aufstellst, uns auch zurechtweist. Und ich bitte dich heute darum, dass das Wunder geschieht, dass du uns ein ganz neues Verlangen nach deinem Wort schenkst, ein ganz neues Interesse danach, dass wir zu Bibellesern werden, dass wir wieder ganz neu entdecken wollen, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du in uns dieses Interesse heute ganz neu wächst. Ich danke dir jetzt dafür, dass du das machen willst, dass du reden möchtest. Amen. So, ich habe mich gefreut, zu diesem Thema heute zu sprechen und ich bin auch froh, dass ich etwas mehr Zeit habe. Eigentlich müsste man zu dem Thema ein ganzes Semester Theologie studieren. Ich packe das heute mal in eine kurze Predigt rein und will zumindest euch mal die wichtigsten Facts von dem erzählen, wie die Bibel entstanden ist. Es ist ja zunächst mal schon faszinierend, dass dieses Buch, über das ich heute sprechen möchte, das beliebteste Buch auf der ganzen Welt überhaupt ist. Es ist nie in der Geschichte ein Buch so oft abgeschrieben, gedruckt, verbreitet, übersetzt worden wie die Bibel. Es können gegenwärtig ungefähr 98% aller Menschen die Bibel in ihrer eigenen Muttersprache lesen oder zumindest Textteile. Und Wissenschaftler wie die Wycliffe-Leute sind permanent dran, dass wirklich alles übersetzt wird für jede Volksgruppe. Die Bibel ist auch das kraftvollste Buch. Das habt ihr vermutlich auch schon gemerkt. Man müsste jetzt viele Biografien beispielhaft erzählen, wo Menschen einfach durch ein Wort von Gott komplett verändert wurden, erneuert wurden, weil Gott sie angesprochen hat. Und das habe ich auch schon so erlebt als 13-Jähriger, als ich anfing, Bibel zu lesen, dass ich in meinem Bett abends lag, ich las die Bibel und ich merkte, ich bin nicht allein. Da ist jemand, da ist ein Gott, der will mit mir reden, der will mir begegnen. Er spricht zu mir durch dieses Buch. Also lasst euch mit reinnehmen jetzt in diese Entdeckungsreise, wie ist die Bibel entstanden. Zunächst einmal, die ganze Entstehungsweise der Bibel ist einzigartig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein Buch geschrieben hat. Das ist ja schon mal ein rechtes Unterfangen. Man muss Material sammeln, man muss sich überlegen, was will ich alles schreiben, Inhalt sammeln, die Gliederung machen. Also es ist ein langer Prozess, bis man zum Schreiben kommt und bis das Buch dann gedruckt wird. Langer, langer Prozess. Es ist noch komplizierter, wenn mehrere Autoren zusammenarbeiten. Gibt es ja auch. Überlegen sich 10 Wissenschaftler, wir schreiben jetzt ein Buch über dies oder das. Braucht viele Sitzungen, viele Absprachen, bis man dann so eine Gliederung hat, Inhaltsangabe, bis das Buch raus ist. Ein sehr komplizierter Akt ist das. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Bibel in dieser Hinsicht ja auch komplett einzigartig ist, denn es sind mindestens 40 Schreiber bei der Entstehung beteiligt gewesen. Im Grunde genommen ist ja die Bibel mehr so eine Art Bibliothek mit 66 verschiedenen Büchern, 40 Schreiber haben daran gearbeitet, die noch dazu sich gegenseitig fast gar nicht gekannt haben. Die meisten haben sich nicht gekannt. Ging auch gar nicht. Über 1500 Jahre ist die Bibel entstanden. Das ist die Entstehungszeit. Über mehr als 50 Generationen ist die Bibel zu dem Buch geworden, was wir jetzt eben in den Händen halten. Und diese Leute, die da geschrieben hatten, die konnten sich nicht miteinander absprechen über den Inhalt. Das ging überhaupt nicht. Jeder hat für sich geschrieben. Und ist ein wunderbares Buch entstanden. Sie hatten keinen Plan, sie haben keine Gebetsgemeinschaft gemacht, sondern sie haben einfach geschrieben. Faszinierend ist, dass die Schreiber total unterschiedlich waren. Wenn man sich das mal vor Augen hält, da war zum Beispiel der Mose, der die ersten 5 Bücher geschrieben hat. Das war ein sehr, sehr hoher Gelehrter, war in der ägyptischen Wissenschaft unterrichtet worden. Dann war jemand wie Josua, der hat dann das nächste Buch geschrieben. Der war ein Militärgeneral, hat das Buch geschrieben. Salomo war ein König, Amos war ein einfacher Hirte. Nehemia war ein Oberkellner am Königshof. Petrus ein einfacher Fischer, Lukas ein Arzt, Matthäus ein Zöllner, Paulus ein Rabbiner und Schriftgelehrter. Also diese Leute, die da geschrieben haben, waren so komplett unterschiedlich von ihrer Herkunft, von ihrer Bildung. Und sie schreiben alle miteinander an diesem einen Buch. Auch wo sie geschrieben haben, ist sehr unterschiedlich. Mose hat vermutlich die meisten seiner Schriften auf der Wüste, auf der Wanderung entworfen und geschrieben, unterwegs. Paulus hat meistens im Gefängnis gesessen, als er schrieb, da hat er Zeit gehabt. David oft in den Bergen, auf der Flucht, aber auch teilweise in seinem Palast geschrieben. Johannes, der Jünger, wahrscheinlich das meiste geschrieben auf der Insel Patmos in der Verbannung. Andere haben mittelst im Kriegsgeschehen geschrieben. Also die Umstände waren sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben in unterschiedlichen Sprachen geschrieben. Das Alte Testament, fast alles Hebräisch, das Neue Testament, meistens Griechisch. Teile sind auch noch in Aramäisch, einer artverwandten Sprache vom Hebräischen geschrieben. Sie verfassten die Schriften auf drei unterschiedlichen Kontinenten, Asien, Afrika, Europa. Und sie schrieben in ganz unterschiedlichen Gemütsverfassungen. Das merkt man auch, wenn man die Bücher liest. Das sind Bücher, da spürst du richtig, das sind Menschen zutiefst verzweifelt. Und sie schreien sich ihren Frust von der Seele oder ihre Trauer oder ihre Verärgerung. Und es gibt andere Bücher, da merkt man, die sind voller Hoffnung, voller Freude, wie jetzt zum Beispiel der Philipperbrief. Da ist so viel Mut drin, so viel Kraft. Das, weil die Schreiber in dieser Verfassung waren, das ist so unterschiedlich. Also aus diesen ganz unterschiedlichen verschiedenen Quellen, diesen unterschiedlichen Zeiten und Personen entsteht ein Buch. Zunächst entsteht das Alte Testament. Mose verfasst die ersten 5 Bücher und unter König David kommen dann weitere dazu, dann die Propheten. Und nach der babylonischen Gefangenschaft ums Jahr 500 nach Christus unter dem Schriftgelehrten Esra, sehr interessant, dass jetzt dein Enkel auch das als Zweitname wieder hat, der Esra, Schriftgelehrter, unter ihm kommt eigentlich der biblische Kanon des Alten Testaments zu seinem Abschluss. Die Bibel ist damit vom Alten Testament her 400 vor Christus schon eigentlich komplett fertig, das Alte Testament. Der jüdische Schriftgelehrte Josephus, er war kein Christ, war einfach ein jüdischer Schriftgelehrter, der berichtet, dass man das Alte Testament schon 400 Jahre vor Christus mit dem Abschluss von Maleachi, dem letzten Propheten, so sehr respektierte, dass man nicht gewagt hätte, noch ein Buch dazuzufügen. Es war schon als die Heilige Schrift anerkannt und akzeptiert und als Ganzes so dann verbreitet worden. Das Neue Testament ist von der Entstehung her fast noch wunderbarer, denn soweit wir wissen, hat ja Jesus selber nicht den einzigen Satz göttlicher Offenbarung niedergeschrieben, sondern erst 50 nach Christus, so rund 20 Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, haben dann die ersten Schreiber zur Feder gegriffen und begonnen, das niederzuschreiben, was sie von Jesus wussten. Sie waren auch weit voneinander entfernt, sie hatten auch keinen gemeinsamen vorherigen Plan und haben unabhängig voneinander angefangen zu schreiben. Zunächst begannen sie mit den Lebensbeschreibungen von Jesus, die Evangelien, dann die Briefe, dann die Aufsätze, wie der Hebräerbrief, die prophetische Schrift, Offenbarung. Und dann war das Neue Testament auch schon fertig und begann als Buch, so wie wir es heute als Neues Testament vor uns haben, so zu kursieren, wurde so verbreitet. Und auch da steht in den Überlieferungen, dass die Ehrfurcht vor diesen neutestamentlichen Schriften schon im 2. Jahrhundert nach Christus so groß war, dass man auch da nicht die Dreistigkeit besessen hätte, da noch was dazu zu schreiben oder wegzutun. Es war als Neues Testament eigentlich da auch schon fertig. Es ist interessant, wenn man jetzt ein richtig gutes Buch schreiben würde, hätte man vermutet beim Neuen Testament, dass sich alle Schreiber erstmal an den Tisch setzen. Es wäre rein theoretisch fast noch möglich gewesen. Die haben ja ungefähr zur gleichen Zeit gelebt. Und da hätte man sich überlegen können, hey, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ihr vier, ihr stellt jetzt Jesus einfach mal von verschiedenen Seiten dar. Der eine stellt ihn als Mensch dar, als wahren Mensch. Der eine eher als Sohn Gottes. Der eine stellt ihn als Diener dar. Und du, Matthäus, stellst Christus als König dar. Aber was haben sie nie gemacht? Und sie hätten doch sagen können, ja, und du, Paulus, und du, Johannes, ihr schreibt die lehrmäßigen Briefe und Petrus und Jakobus, ihr berichtet mehr so über das praktische Christsein und Johannes, du kannst deine Offenbarung noch hinten dran setzen. Ne? Aber es hat nie so eine Sitzung gegeben. Die haben unabhängig voneinander ein ganz umfassendes, vollkommenes Bild von Christus und von der christlichen Lehre uns vermittelt, was man besser nie machen kann, ohne sich abzusprechen. Ist schon fantastisch, finde ich. Da ist eine Einheit in der Bibel zu beobachten, die erschließt sich natürlich nur dem wachen Bibelleser. Deswegen lade ich euch jetzt schon ein und deswegen starten wir ja auch mit diesem Thema, dass wir die Bibel wieder lesen und entdecken und diese Einheit auch verstehen, die Gott geschenkt hat. Die Einheit, die das ganze biblische Buch miteinander verbindet, ist auch wichtig für unsere Art, wie wir Bibel lesen und auslegen. Es gilt nämlich das Prinzip, dass man nur den einzelnen Teil oder die einzelne Aussage in der Bibel immer nur durch das Ganze verstehen und auslegen darf. Das ist ähnlich wie beim menschlichen Körper. man kann ein Körperteil nur verstehen und den Sinn verstehen, die Bedeutung verstehen im Zusammenhang des ganzen Körpers. Also man darf nie eine Stelle rausnehmen und die einfach für sich auslegen, sondern muss es im Gesamtzusammenhang der Bibel verstehen und auslegen. Bibel legt man durch Bibel aus, ist ein wichtiger Auslegungsgrundsatz. Und dann ist faszinierend bei dieser Einheit der Bibel, dass man so diesen roten Faden erkennt in der Botschaft der Bibel. Es geht immer darum, wer ist Gott, wer ist der Mensch und wie kann eine Verbindung zwischen beiden möglich sein? Ist sie überhaupt möglich und wenn ja, wie ist sie möglich? Und dann spricht die Bibel davon, dass der Mensch von sich aus gar keine Chance hat, da eine Verbindung herzustellen. Er ist nicht würdig, er kann Gott nicht gerecht werden in den Erwartungen. Und dann kommt ganz schnell Jesus Christus ins Spiel und er ist eigentlich das Zentrum der Heiligen Schrift. Das ist faszinierend, dass das ganze Alte Testament von der Thematik wie auch von den Prophetien auf Jesus Christus schon hinweist als den Messias. Und das Neue Testament stellt dann Jesus Christus als den Messias dar, wie er eben ist und wie er uns erlöst. Fantastisch. Es geht im Zentrum um Jesus Christus. Mike hat die Bibelstelle schon projiziert, das hat nämlich Jesus selber auch so gesagt. Er sagt in Johannes 5 im Gespräch mit den Schriftgelehrten, ihr forscht in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin, die alttestamentlichen Schriften, sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Also Jesus sagt, ich bin das, was die Bibel im Alten Testament schon sagt und im Neuen Testament sagt sie, ich bin das Leben. Er weist schon auf das hin. Er ist die Mitte der biblischen Botschaft. Die ganze Bibel ist eigentlich in der Kernaussage, in der Kernbotschaft eigentlich, es ist ein Ruf zurück zu Gott. Also man könnte die Überschrift kreieren über die Bibel, wenn ich es machen müsste, ich würde schreiben, zurück zu Gott. Komm zurück zu Gott. Und wie Priska schon gesagt hat, ist es im Grunde genommen ein Liebesbrief. Da habe ich einen Comic mitgebracht, das finde ich immer so gut. Eigentlich ist die Bibel wirklich ein Liebesbrief, wo Gott allen Menschen fast auf jeder Seite zu verstehen gibt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich lieb, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, komm zurück. Faszinierend. Er zeigt uns, wie eine Beziehung zu Gott möglich ist und es ist ein eindrücklicher Ruf, zurück nach Hause zu kommen in die Beziehung mit unserem liebenden Vater, der uns geschaffen hat. Kurzes Fazit an dieser Stelle. Ganz unterschiedliche Verfasser, aus unterschiedlichen Zeiten und so weiter. Entstehungsgeschichte sehr, sehr vielfältig und doch eine faszinierende Einheit in der Botschaft und im Inhalt. Ein roter Faden. Wie kann das möglich sein? Und warum das möglich ist, das erklärt Paulus, als er an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 3. Er sagt, die ganze heilige Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben, wörtlich vom Geist Gottes eingehaucht. Also der Geist Gottes hat Regie geführt. Deshalb ist es so einheitlich in der Botschaft und in allem. Ich will dann nachher noch etwas dazu sagen, wenn ich von der Inspiration der Bibel sprechen werde. So, den ersten Teil habt ihr überstanden. Seid ihr noch da? Wollt ihr noch mehr hören? Ihr müsst einfach die Hand heben, weil das ist jetzt recht viel, gell? Hedy, bist noch da? Ja, hä? Du bist wach, hä? Das ist schön. Ich möchte jetzt noch etwas sagen zur Einzigartigkeit der Überlieferung der Bibel und auch von der Genauigkeit, wie die Bibel über die Jahrhunderte, Jahrtausende uns überliefert wurde. Man muss dazu wissen, es gab im Alten Testament eine Berufsgruppe, die haben nichts anderes gemacht, als die Heilige Schrift zu bewahren und zu vervielfältigen, zu kopieren. Die hatten natürlich keinen Kopierer, die haben das ganz mühsam mit der Feder gemacht, haben auf Leder geschrieben, später dann auf Papyrus, als es erfunden wurde, mit sehr viel Sorgfalt. Und wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, wie groß die Sorgfalt dieser Leute war, dieser Schriftgelehrten, dieser Rabbinen. Die haben einen Text geschrieben, abgeschrieben vom Original. Und wenn sie fertig waren, haben sie erst die Wörter gezählt und dann noch jeden Buchstaben gezählt und mit dem Original verglichen. Und wenn auch nur ein Buchstabe fehlte, nur ein einziger, wurde das Schriftstück weggerührt, verbrannt und wurde nochmal neu geschrieben. Also wurde x-fach kontrolliert, da war eine riesengroße Sorgfalt da, dass ja kein Fehler passiert. Wir können sagen, die Bibel ist eigentlich das bestüberliefertste Buch des Altertums oder überhaupt der Geschichte. Wenn man vergleicht die Schriften von Shakespeare, die sind ja erst gut 400 Jahre alt, seine Stücke, die sind wesentlich schlechter überliefert als das Neue Testament, was ja schon fast 2000 Jahre auf dem Buckel hat. Also bei Shakespeare gibt es ungefähr 100 Schriftstellen in seinen Manuskripten, wo wir nicht genau wissen, ob das wirklich so original ist, wie es Shakespeare gedacht hat und ursprünglich geschrieben hat. Beim Neuen Testament haben wir vielleicht so 10, maximal 15 Stellen, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, ob das original so zum Beispiel von Paulus geschrieben worden ist. Da gibt es eine ganz kleine Unsicherheit, gibt es im 2. Korintherbrief so eine Stelle, aber das würde jetzt ins Detail gehen. Also so gut ist das überliefert. Um euch das noch anders zu veranschaulichen, wollte ich euch noch zwei Sachen aus der Archäologie noch zeigen. Und zwar anhand der Jesaja-Rolle, die man in Qumran gefunden hat. Das war vor 70 Jahren. Da ist ein Beduinenjunge, der Muhammad Abdid, auf der Suche nach seiner verloren gegangenen Ziege auf die Suche gegangen und hat die Qumran-Höhlen gefunden. Das war die Bibliothek der Essener. Und da hat er jede Menge Tonkrüge gefunden. Und in einem dieser Tonkrüge war eine komplette Abschrift des Jesaja-Buches auf Leder geschrieben. Und der Muhammad Abdid, der dachte, Mann, Leder, das kann ich vielleicht zu Geld machen, und hat das dem Schuster im Dorf verkauft, für ein paar Pfennige. Und der Schuster war clever genug und hat gewusst, das ist mehr wert. Und deswegen haben wir das jetzt heute so vor uns liegen und haben eine uralte Abschrift aus dem Jahrhundert vor Christus, als die Essener lebten, eine komplette Abschrift des Jesaja-Buchs. Das Spannende ist jetzt daran, deswegen sage ich das, wir hatten bis dahin Abschriften, die waren 1000 Jahre jünger. Also um das Jahr 1000 nach Christus waren die bisher bekannten Abschriften des Jesaja-Buches. Jetzt hat man praktisch über einen Zeitraum von 1000 Jahren sehen können, ist der Text original geblieben oder hat sich der über die Jahrhunderte verändert? Wie genau hat man den überliefert? Und man hat festgestellt, dass fast alles komplett identisch ist. Es gibt nur ein paar grammatikalische Fehler, ein paar Zeichen, Setzungsunterschiede und ein paar kleine Wörterunterschiede, die aber für den Inhalt nicht relevant sind. Und ab da haben alle Wissenschaftler, auch die Nichtchristlichen, sagen müssen, hey, die Bibel ist das bestüberlieferte Buch des Altertums, was wir haben. Noch eine zweite Sache, die Tontafelfunde von Ebla in Syrien, soweit ich weiß, ist das durch den Bürgerkrieg noch nicht zerstört worden, die Fundstelle, da hat man die königliche Bibliothek des Königreiches Ebla ausgegraben. Dieses Königreich existierte zur Zeit Abrahams. Also viele Jahrhunderte noch vor Mose hat dieses Königreich existiert. Und es ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass man zu dieser Zeit, also zu Abrahams Zeit, schon sehr genau sich schriftlich Informationen weitergegeben hat. Es sind 17.000 Tafeln, die man da gefunden hat. Ich glaube, man ist noch immer dran, die zu entziffern. Man hat das noch nicht alles entschlüsselt, ist vor 50 Jahren gefunden worden. Das Faszinierende jetzt an diesem Fund ist, dass auf diesen Tafeln eigentlich dieses alttestamentliche Weltbild aus der Zeit Abrahams komplett bestätigt wird. Also es gibt in diesen Tafeln einen Schöpfungsbericht, es gibt in diesen Tafeln den Bericht von der Sintflut. Es gibt ganz viele Handelsverträge, das ist der Hauptteil dieser Bibliothek. Da wird geschrieben, mit welchen Städten Ebla Handel getrieben hat und steht dann genau, was sie gehandelt haben. Und spannend ist bei diesen Handelsverträgen, dass da Städtenamen auftauchen aus der Zeit vom Alten Testament. Also zum Beispiel mit Sodom und Gomorra hat man Handel getrieben, steht auf einer Tafel. Man hat immer gedacht, ja, die Städte hat es ja vielleicht gar nicht gegeben, untergegangene Städte. Doch, die hat es gegeben. Ebla hat mit denen Handel getrieben. Auch Haran kommt als Städtename vor. Haran ist die Stadt, wo Abraham auch eine Zeit lang gewohnt hat. Und das ist faszinierend für die Wissenschaftler zu sehen. Diese Tafeln bestätigen die alttestamentliche kanaanitische Welt. Es kommen auch Namen vor wie Israel, Abraham und Ebner. Das war der Ur-Ur-Urgroßvater von Abraham. Es ist faszinierend, dass auch diese Namen bestätigt werden. Die haben tatsächlich gelebt. Vielleicht die noch größere Erkenntnis aus diesem Fund ist die, dass man sagt, also schon in der Zeit Abrahams haben Menschen sich schriftliche Mitteilungen so gemacht, die wir heute noch lesen können. Das heißt, wir müssen zwingend davon ausgehen, dass Abraham und die Erzväter Jakob, Isaak, die haben Sachen schriftlich niedergehalten. Denn es wurde immer die Frage gestellt, wie konnte Mose im ersten Buch Mose von einer Zeit schreiben, die Jahrhunderte schon zurückliegt. Wie konnte er von Abraham, Isaak, Jakob und all diesen Ereignissen damals wissen? Er war ja nicht dabei. Deswegen sagt man, Mose hatte schriftliche Vorlagen, wahrscheinlich solche Tafeln. Die neueste Forschung sagt sogar, dass er tatsächlich Tafeln vor sich hatte als Quellen für sein erstes Buch Mose. Und man spricht von den Toledots, also sind die Einleitung einer Tafel. Jede Tafel hat immer so eine Einleitung. Und auch das Neue Testament hat manchmal so Zwischenüberschriften. Da steht zum Beispiel, dies ist die Geschichte des Geschlechtes von Noah. Oder das ist die Geschichte des Geschlechtes von Adam. Und dann kommt die ganze Geschichte und das Geschlechtsregister. Und die Wissenschaftler sagen, dort begann eine neue Tafel. Aber das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber ich finde es faszinierend. Manchmal gibt es noch diesen Vorwurf, dass man sagt, ja, da haben halt Religionsstifter eine Bibel geschrieben, um eine neue Religion zu gründen. Das muss ich euch sagen, das halte ich für kompletten Schwachsinn. Das ist für mich ein ganz einfacher Grund. Wenn ich eine Religion gründen wollte, dann würde ich darin Helden beschreiben, die tadellos sind, die würde ich auf den Sockel heben, das wären Heilige, das wäre alles komplett fantastisch. Das haben andere Religionsstifter so gemacht. Da wurden die Religionsstifter und die Helden in den Himmel gehoben. Wenn ihr die Bibel lest, werden die mit einer so, ja, man muss sagen, man ist fast sprachlos, dass die Helden und die Hauptakteure in der Bibel, die werden mit so einer Einfachheit dargestellt, sie werden als Menschen einfach so dargestellt, wie sie eben waren. Sie werden nicht als Helden auf den Sockel gehoben, sondern so erfrischend einfach, so verblüffend offen wird auch von ihren Verfehlungen berichtet. Also es bleibt einem ja fast die Spucke weg, wenn man liest von David, von diesem Mann nach dem Herzen Gottes, dass auch ganz offen über das gesprochen wird, was er ganz schräg verbockt hat. Wie er dem Uriah in eine Falle stellt, wie er einen Plan ausheckt, dass der das Leben verliert, damit er an seine Frau Bathseba herankommt, mit der er vorher schon Ehebruch betrieben hat, ne? Berichtet die Bibel einfach. Er berichtet genauso auch von den Eigenarten, von der Eigenwilligkeit von Mose. Die Bibel berichtet vom Streit zwischen Barnabas und Paulus, von dem Betrug Jakobs, von den Lügen Abrahams, von all dem berichtet die Bibel so offen. Und da merkt man, das sind Menschen, die sind alle miteinander sehr, sehr erlösungsbedürftig, unvollkommen, sehr fehlerhaft. Und trotzdem auch Menschen, die Gott liebt und mit denen er doch Geschichte schreibt, durch die er wirkt. Das ist übrigens mal als Nebensatz für mich noch sehr, sehr ermutigend, mit was für Leuten doch Gott Geschichte geschrieben hat, Heilsgeschichte geschrieben hat. Bin ich immer noch ganz froh. Das tröstet mich, dann sage ich Gott, wenn du mit den Leuten Geschichte schreiben konntest, wenn du durch die wirken konntest, dann kannst du wahrscheinlich auch durch mich wirken und dann kann er auch durch euch wirken. So ist die Bibel faszinierend. Und ehrlich, Gott schreibt Geschichte durch einfache Menschen. Geh nochmal ein Stück zurück. Bereits im 2. Jahrhundert nach Christus war also die komplette Bibel, so wie wir sie heute vor uns haben, fertig. War fertig. Und zwar in der heutigen Form vom Alten und Neuen Testament. Und sie begann als komplettes Buch dann auch so zu kursieren unter der Christenheit. Sie begann zu kursieren und zwar in griechischer Sprache. Das finde ich jetzt noch spannend, wie Gott sein Timing sich ausgedacht hat, denn zu der Zeit von Jesus Christus und der Zeit des Neuen Testaments und danach hat die ganze damalig bekannte Welt im Mittelmeerraum, größer als das spätere Römische Reich, griechisch gesprochen und verstanden. Man konnte also mit einem Buch, konnte Gott die ganze, den größten Teil der Menschheit erreichen. Das Alte Testament war übrigens schon im 4. Jahrhundert nach Christus, also als das Alte Testament fertig war, ins Griechische übersetzt worden. Diese erste zusammenfassende griechische Bibel nennt man Septuaginta, das heißt übersetzt 70. Deshalb, weil im 4. Jahrhundert vor Christus 70 oder 72 jüdische Gelehrte miteinander dieses Alte Testament ins Griechische übersetzt haben. 72, deshalb waren der Überlieferung nach aus jedem der 12 Stämme Israels je 6 Gelehrte. So. Die haben das übersetzt. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, die haben das deshalb ins Griechische übersetzt, weil eben damals schon die ganze bekannte Welt anfing, Griechisch zu sprechen und zu schreiben. Das war durch Alexander den Großen geworden, auch 4. Jahrhundert. Der hat praktisch die ganze damals bekannte Welt hellenisiert. Es war damals in Griechisch zu leben, auf griechische Art und Weise sich auszudrücken und so weiter. Und da haben dann die Juden gesagt, da müssen wir unsere Bibel auch ins Griechische übersetzen. Also die haben sehr modern gedacht und haben das gemacht. Deswegen gab es die schon recht früh in griechischer Sprache. Wir haben von dieser Septuaginta kein vollständiges Original mehr erhalten aus dieser Zeit, aber es gibt solche Fragmente noch. Also wenn ihr in Oxford mal ins Museum geht, könnt ihr diese Septuaginta, diesen Septuaginta-Fetzen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus euch ansehen. Die erste älteste vollständig erhaltene Bibel, wo Altes und Neues Testament zusammen ist, das ist der Codex Vaticanus. Sorry, wenn ich euch mit solchen Begriffen bombardiere, das habe ich euch mal rauskopiert. Diese komplette älteste Bibel stammt aus dem Jahr 350 vor Christus, so um dieses Jahr. Und das finde ich faszinierend, dass es die komplette Bibel schon aus so einer alten Zeit gibt, so gut erhalten. Und wenn ihr mal im Vatikan seid und den persönlichen Draht zu Papst Franziskus habt, der könnte euch das zeigen. Faszinierend. Deswegen sagt man also wirklich auch, die Bibel ist das am besten überliefertste, am besten erhaltenste Buch des Altertums. Und ich wollte euch das mal noch im Vergleich mit anderen Büchern zeigen des Altertums. Vor allen Dingen habe ich mal eine Tabelle mit Büchern gemacht, die zu neutestamentlicher Zeit entstanden sind. Und ich greife jetzt mal den Tacitus heraus. Tacitus war ein griechischer Geschichtsschreiber. Er hat griechische Geschichte geschrieben und römische Geschichte. Er berichtet zum Beispiel auch von Jesus Christus, das ist spannend. Und sein Werk, sein Geschichtsbuch, ist um das Jahrhundert nach Christus entstanden. Die älteste Handschrift, die wir heute noch besitzen, ist 1000 Jahre jünger. Das ist eine Zeitspanne von 1000 Jahren dazwischen. Und es gibt nur noch 20 Exemplare. Und wenn man das jetzt mit dem Neuen Testament vergleicht, ähnliche Zeit entstanden. Textteile sind um das Jahr 130 nach Christus datiert. Und das gesamte Bibelwerk und Neue Testament gehört dazu aus dem Jahr 350 nach Christus. Das heißt, die Zeitspanne ist kleiner als 300 Jahre. Und es gibt über 5000 griechische Exemplare und tonnenweise auch in anderen Sprachen. Das ist also faszinierend, haben wir mit von keinem Buch des Altertums. Ich wollte euch nochmal so einen Schriftfetzen mal zeigen, der vermutlich schon Anfang des ersten Jahrhunderts geschrieben worden ist. Ein Stück vom Johannesevangelium. Von diesen Sachen hat man auch tonnenweise jede Menge gefunden. Auch in irgendwelchen Ausgrabungen in Ägypten. Das zum Beispiel ist in Ägypten gefunden, hat sich durch das milde, trockene Klima deshalb auch so gut erhalten. Und man kann es doch recht gut lesen. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar noch ein Original, was Johannes selber noch geschrieben hat. Wissen wir nicht genau. Dass es nicht mehr so Textteile erhalten geblieben sind, hat was damit zu tun, dass in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus in diesen blutigen 10 Christenverfolgungen unter 10 verschiedenen Kaisern enorm viele christliche Schriften vernichtet wurden. Die Kaiser waren ganz heiß drauf, die christlichen Schriften zu vernichten. Aber sie konnten sie gar nicht so schnell vernichten, wie die Christen sie wieder abgeschrieben haben. Es entstand nämlich mit der Verbreitung des Christentums eine regelrechte Abschreibwelle. Man hat nämlich eine neue Methode erfunden, nämlich das Abschreiben im Skriptorium. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Das war neu, das saßen Vorleser und dann ganz viele Schreiber, das konnten 50 sein, das konnten 30 sein, der hat vorn vorgelesen und die haben geschrieben. So konnte man in einem überschaubaren Zeitraum praktisch 50 Kopien vom Neuen Testament herstellen. Also es ging dann wesentlich schneller, Bücher dann abzuschreiben. Diese Methode blieb dann so bestehen, bis Gutenberg dann die Presse erfunden hat und Bücher gedruckt wurden. Also sehr lange hat man das so gemacht. Sollen wir uns mal noch kurz ansehen, wer hat eigentlich bestimmt, welche biblischen Bücher in den biblischen Kanon aufgenommen wurden und welche nicht? Müssen wir uns das so vorstellen wie, ja, das sind jetzt ein paar hundert Bücher und dann sitzen Gelehrte beim Konzil zusammen und sagen, jetzt nehmen wir die, die und die und die nehmen wir nicht. Oder wie haben die das gemacht? Ja. Wer hat bestimmt, welche Bücher in den biblischen Kanon kommen? Biblischer Kanon, erstmal vom Begriff kanonische Bücher, ist einfach die Liste der Bücher, die von Gott inspiriert sind. So kann man das kurz erklären. Von Gott inspiriert. Also das war ein wichtiges Kriterium. Von Gott inspiriert, da lesen wir an ganz vielen Textstellen schon im Alten Testament, dass Gott zum Beispiel zu Mose sagt, schreib das auf. Oder die Propheten sprechen ja oft im Namen Gottes wörtliche Rede, so spricht der Herr. Und die Evangelisten, die sprechen wortwörtlich oder schreiben Worte von Jesus nieder, Begebenheiten, die sie selber erlebt haben, mit ihm nieder. Paulus schreibt und lehrt im Auftrag und in der Inspiration Gottes. Also das versteht man unter Inspiration. Gott selber hat diese Texte initiiert. Jetzt noch ein ganz wichtiger Fakt. Es hat kein Konzil gegeben, wo man eben Bücher ausgewählt hat. Das wird manchmal falsch weitererzählt, wo man gesagt hat, ja, das Buch gehört dazu, das nicht. Sondern eigentlich konnte man später in Konzilien, das ist im 3. Jahrhundert, im 4. Jahrhundert geschehen, konnte man nur noch feststellen, diese Bücher sind von Gott inspiriert und das ist eben der biblische Kanon. Es gab wenige Ausnahmen, aber die haben einfach die göttliche Autorität nur noch mal festgeschrieben. Sie stand eigentlich schon im 4. Jahrhundert vor Christus fest und im 2. Jahrhundert nach Christus dann das Neue Testament dazu. Es war eigentlich schon fest. Man hat es nur noch anerkannt, jawohl, das sind die göttlichen Bücher. Die wenigen Ausnahmen will ich euch jetzt gerade noch bringen. Es gab so grundsätzlich neben der göttlichen Autorität noch weitere Kriterien, wo man gesagt hat, diese Bücher gehören zweifelsfrei in die Bibel. Nämlich man hat gefragt, haben sie prophetischen Charakter oder apostolischen Charakter? Seid ihr noch da? Müsst noch mal ganz kurz hochschalten, ist jetzt noch wichtig. Prophetischer Charakter. Das Alte Testament ist eindeutig komplett prophetischer Charakter. Also die ersten 5 Bücher Mose hat Mose geschrieben. Mose war ein Prophet. Steht im Neuen Testament, Priester und Prophet. Also Mose war ein ganz großer Prophet. Dann die Propheten hinten sowieso, die großen Propheten und die kleinen von Jesaja bis Maleachi, alles von Propheten geschrieben. Und ihr sagt jetzt vielleicht, aha, und was ist mit diesen Geschichtsschreibern, ne? Könige, Samuel, Chronik, Esra, wer hat denn das geschrieben? Es ist interessant, die Juden nennen diese Bücher, die Geschichtsbücher, sie nennen sie die vorderen Propheten. Weil Propheten haben diese Geschichte geschrieben. Propheten haben die Geschichte Israels aus der Perspektive Gottes niedergeschrieben. Sie haben also geschrieben, das ist geschehen und so sieht das der Herr. Also Geschichte aus der Perspektive Gottes aufgeschrieben. Also ist das ganze Buch des Alten Testaments prophetisch. Jesus hat sich auch deshalb so zusammengefasst, das Gesetz und die Propheten. Gesetz, 5 Bücher Mose und Propheten. Das Neue Testament ganz klar meistens von den Aposteln geschrieben, also von Jüngern von Jesus oder von ganz engen Mitarbeitern. Der Apostel, also Lukas, war ein Mitarbeiter, ganz enger Mitarbeiter von Paulus und Markus, ein ganz enger Mitarbeiter von Petrus. Und dann noch der Jakobusbrief, da wissen wir nicht ganz genau, es war vielleicht der Bruder von Jesus selber oder vielleicht auch ein Jünger. Hebräerbrief wissen wir nicht ganz genau. Aber ganz klar apostolisch diese Bücher. Und dann als zweites Kriterium nach apostolischem, prophetischem Charakter noch die Kraft, die geistliche Kraft des Buches. Und da haben sie ganz klar gesagt, gespürt, das ist ein Buch, da geht Gottes Kraft aus, da redet er, deswegen ist es ein göttliches Buch. Und ein drittes Kriterium war dann noch die historische und dogmatische Genauigkeit. Jetzt gehe ich nochmal ins Detail. Hä? Seid ihr parat? Geh nochmal ins Detail. Man hat nämlich, es gab ein paar Schriften, die nennen wir heute die Apokryphen-Schriften. Manche von euch haben so eine Lutherbibel, das sind die Apokryphen-Schriften am Schluss vom Alten Testament, zwischen Alten und Neuen Testament noch eingefügt. Was sind das für Schriften? Diese Schriften berichten über die Zeit zwischen dem letzten Propheten Maleachi und dem Beginn des Neuen Testaments. Berichten uns 400 Jahre Geschichte, die wir sonst nirgends erfahren. Deswegen hat man die nicht weggeworfen, sondern hat gesagt, das ist noch interessant. Aber man hat diese Schriften damals schon sehr genau geprüft und festgestellt, die sind sowohl dogmatisch wie auch historisch nicht ganz exakt. Da werden Sachen berichtet, wo man damals schon nachgeprüft hat, zu alttestamentlicher Zeit, das ist so nie gewesen. Das ist zu euphorisch dargestellt. Also, ist nicht ganz exakt. Oder es waren dogmatische Sachen ganz schräg. Also es gibt in einem der apokryphen Bücher auch die Anweisung, Tote anzubeten. Entspricht natürlich voll der biblischen Botschaft. Deswegen hat man sie nicht in die Bibel genommen, sondern hat sie einfach als interessant zu lesen, als apokryphe, verborgene, geheime Schriften noch dazugehängt. Und Luther hat gesagt, es ist interessant, die zu lesen, aber man kann sie nicht der Heiligen Schrift gleichrechnen. Als Buch Judith, Tobit, Makkabäer und so weiter. Übrigens auch sehr blutig, da trieft überall Blut raus. Das ist also schon schauerhaft, manchmal das zu lesen. Es gab dann noch Bücher wie das Buch Esther oder Hohelied im Alten Testament, da haben die Kirchenväter im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, das waren Leute wie Augustinus, Origenes und so weiter, überlegt, Gehören die wirklich in die Bibel rein? Denn im Buch Judith kommt nicht ein einziges Mal, im Buch Esther kommt nicht ein einziges Mal das Wort Gott vor. Ja, das kann man ja nicht in die Bibel setzen, so ein Buch. Ne? Und beim Buch des Hohen Liedes, da hat man gedacht, meine Güte, das ist also so erotisch, dass, da kriegt man einen roten Kopf, das kann man nicht in die Bibel setzen. Ne? Bis dann die Kirchenväter gesagt haben, hey, aber dieses Buch, diese Bücher haben so eine geistliche Tiefe, so eine göttliche Kraft. Da steckt ja noch viel mehr dahinter als nur die vordergründigen Bilder. Deswegen war ihnen klar geworden, die nehmen wir mit ins Alte Testament hinein. Es gab auch Unsicherheiten, zum Beispiel bei dem zweiten Petrusbrief. Da hat man auch gesagt, gehört das mit ins Neue Testament? Ist der überhaupt echt? Das heißt, hat denn Petrus wirklich geschrieben? Man wollte herausfinden, ist der echt, historisch echt? Das war beim Petrusbrief zunächst unklar. Und man hat dann sehr genau nachgeprüft. Die Kirchenväter im 2., 3. Jahrhundert haben dann irgendwann festgestellt, jawohl, der ist authentisch, der ist von Petrus. Deshalb nehmen wir ihn in den neutestamentlichen Kanon mit hinein. Man hat dann im 4. Jahrhundert nach Christus auf zwei christlichen Konzilien, da haben sich die großen Leiter und Gelehrten der Christenheit getroffen, hat man formell den Kanon schriftlich festgelegt, formell. Das war in Karthago und in Hippo. Und da hat man gesagt, diese Bibel, so wie wir es heute vor uns haben, in diesen, mit diesen Büchern gehören hinein. Man hat aber da nie ausgewählt, sondern man hat eigentlich das nur als Abgrenzung mal schriftlich festgehalten. Und der Grund war, dass es enorm viele Irrlehrer gab im 2., 3. Jahrhundert. Wir haben schon Ansätze davon in den Briefen von Paulus, als die Gnosis entstand als Irrlehre. Später gab es Markion von Sinope, das waren Irrlehrer. Und diese Heretiker haben oft irgendwelche Schriften geschrieben, die christliche Botschaft damit verdreht und haben manchmal sogar mit apostolischer Autorität diese Schriften geschrieben. Also da gibt es zum Beispiel, es gibt das Thomas-Evangelium, ist aber nie von Thomas dem Jünger geschrieben worden, die haben das einfach bloß dran geklebt, um die Leute zu verführen. Oder es gibt das Petrus-Evangelium, ist aber auch nicht von Petrus geschrieben worden. Es gibt das Nikodemus-Evangelium, Clemensbrief und lauter solche Sachen. Und da haben die Kirchenväter gesagt, wir legen das jetzt mal fest, damit alle wissen, diese Briefe sind heretische Schriften, die gehören nicht in die Bibel. Das war der Grund. So, jetzt habe ich euch das alles erzählt. Jetzt noch zur Inspiration. Das kannst du später zeigen, Mike. Super. Hey, der Mike ist voll im Schuss, der ist gerade da, das ist super. Voll wach, schön, Mike, das ist klasse. Also jetzt wollen wir nochmal der Frage nachgehen, dass die Bibel eben von Gott inspiriert ist und die Schrift von Gott inspiriert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ne? Müssen wir uns das vorstellen, dass da die Schreiber wie so eine menschliche Schreibmaschine da waren und haben einfach in die Töcke litt, was Gott ihnen diktiert hat, sodass der Verstand völlig ausgeschaltet war. Die haben einfach das nur reingehauen in die Maschine. So. Es gibt eine Lehre drüber, dass man sagt, das wäre die mechanische Inspiration. Komme ich schon mit solchen Fachwörtern, ne? Mechanische Inspiration. Und das hat man dann wieder verworfen, weil man festgestellt hat, es ist nicht mechanisch, einfach nur von Gott diktiert, sondern es ist anders. Zum Verständnis gibt es jetzt mal zwei Schlüsselstellen von mir. Es gibt noch mehr Bibelstellen, aber die zwei wollte ich euch mal zeigen. 2. Timotheus 3 als erste Schlüsselstelle. Die ganze heilige Schrift, sagt Paulus, ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Von Gottes Geist eingegeben, hier steht das griechische Wort Theopneustos. Theo, Gott, Pnö, wisst ihr von eurem Velo, Pnö, ist eigentlich das Wort für Luft oder auch für Geist oder das Wehen. Theopneustos, von Gott eingehaucht eigentlich wirklich. Von Gott eingehaucht. Die heilige Schrift ist von Gott ausgehaucht, von ihm ausgegangen. Alles, was da steht, ist von ihm, ist die erste Aussage. Und das zweite, was hier steht, sie ist eingegeben. Das heißt, sie ist Menschen eingegeben worden und durch Menschen niedergeschrieben worden. Gott hat es eingehaucht, aber Menschen haben es niedergeschrieben. Die zweite Schlüsselstelle, 2. Petrusbrief, der schreibt, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das heißt, die Bücher sind nicht aus Eigeninitiative der Schreiber entstanden, dass die sich gesagt haben, jetzt schreiben wir das mal hin. Jetzt machen wir es mal, jetzt haben wir mal Zeit. Heute schreibe ich mal das Johannesevangelium. Ne, so war das nicht, sondern die wurden vom Heiligen Geist getrieben. Wörtlich, sie wurden getragen wie Blätter im Wind und haben es geschrieben. Es waren nicht die Gedanken der Verfasser, sondern es waren Gottes Gedanken, es waren seine Worte. Und trotzdem waren die Autoren, sie selbst, ganz einbezogen, aber eben vom Heiligen Geist getrieben. Um das zusammenzufassen, möchte ich nochmal drei Elemente von diesem Entstehungsprozess kurz nochmal beleuchten. Also einmal die göttliche Verfasserschaft. Das Wort Gottes ist also von Gott ausgegangen. Es sind buchstäblich seine Worte. Er ist die Quelle. Deshalb, das ist jetzt wichtig, enthält die Bibel nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Das ist noch sehr wichtig. Es gibt moderne kritische Theologen, die sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Die sagen, wir müssen in der Bibel erstmal gucken, was ist eigentlich wirklich göttliches Wort und was sind menschliche Worte. Und das müssen wir voneinander trennen. Wir müssen die göttlichen Worte in der Bibel entdecken. Und dem widersprechen die zwei Bibelstellen ganz klar. Sie sagen, die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort so im Ganzen. Wir dürfen nichts hinzutun oder wegstreichen, wie es auch in der Offenbarung steht. Das zweite Element nach der göttlichen Inspiration ist das menschliche Werkzeug. Gott gebrauchte also ganz normale Menschen, um sein göttliches Wort niederzuschreiben. Aber eben nicht wie eine Schreibmaschine, so mechanisch. Keine mechanische Inspiration, sondern wir sprechen von einer dynamischen Inspiration. Das heißt, Gott hat die Verfasser als ganze Persönlichkeit mit einbezogen. Das finde ich noch eigentlich sehr tröstlich. Das ist ja ein Stil, den Gott bis heute verfolgt. Er möchte uns als Originale, so wie er uns geschaffen hat, in den Bau seines Reiches ja mit einbeziehen, uns dabei haben. Er will uns nicht uniformieren, dass wir alle wie einer wie der andere sind, sondern jeder ist auf seine Art, mit seiner Begabung, mit seiner Prägung einbezogen und gefragt von Gott und wird so gebraucht. Das finde ich faszinierend. Und das hat er bei der Entstehung der Bibel auch gemacht. Man spürt das auch, wenn man die einzelnen Bücher liest, merkt man, jeder Schreiber hat einen eigenen Schreibstil. Einen ganz eigenen Wortschatz auch. Das ist noch interessant. Wenn ihr Theologen werdet, Griechisch lesen könntet, würdet ihr merken, dass Johannes einen völlig anderen Wortschatz hatte als zum Beispiel Lukas. Das ist faszinierend. Ganz unterschiedlich. Sie haben auch eine ganz unterschiedliche Ausdrucksform. Jedes Buch hat eine andere Ausdrucksform. Daran erkennt man, dass Gott Originale wollte, als er sein Wort niederschrieb. Man müsste sich vielleicht so vorstellen, die verschiedenen Ausdrucksformen, das ist so, wie wenn auch Musikinstrumente ganz unterschiedlich sind. Oboe und Flöte geben unterschiedliche Töne von sich. Die Frage ist, wer bläst in diese Instrumente hinein? Und sozusagen es sind die Schreiber die menschlichen Instrumente, durch die Gott seine Worte hineingeblasen hat und interpretiert hat. Aber es waren seine Melodien, die gespielt wurden. Das Ergebnis oder das Produkt dieses Bespielens Gottes ist eben die Bibel, so wie wir sie jetzt vor uns haben. Ein Produkt von Gottes Inspiration, des Getriebenseins, ein Buch mit göttlicher Autorität. Ein Buch als Maßstab und Richtschnur zum Leben nach Gottes Willen. Und als Abschluss, jetzt habt ihr es geschafft, ich bin im zeitlichen Rahmen, möchte ich euch Hebräer 4, Vers 12 noch sagen. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Gottes Wort ist voller Leben und voller Kraft. Das will ich gerade uns nochmal in Erinnerung rufen. Vielleicht seid ihr schon ein bisschen müde geworden, Bibel zu lesen, weil ihr schon sehr lange Bibel lest. Manchmal sagt man sich, ja, ich kenne ja schon alles. Aber nach wie vor ist dieses Buch ein Buch, wo Gott zu uns reden möchte, zu dir und zu mir, und was voller Leben ist. Er will zu dir reden, will dich lebendig machen und er will dir Kraft schenken durch dieses Buch. Es ist voller Leben und Kraft. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott das eben macht, dass er zu uns redet. Dass er sich die Mühe gibt, dass wir alle miteinander schwarz auf weiß so viel Leben und so viel Kraft empfangen können durch ihn. Ich lade euch ein, wirklich Bibel zu lesen, wieder ganz neu, mit einer ganz neuen Frische, einer ganz neuen Interesse. Ich mache euch Mut bei Bible Discovery, was wir jetzt die nächsten Wochen hier predigen werden, voll mit dabei zu sein. Auf diesen Blättern, die am Prospektständer stehen, seht ihr, was wird wann gepredigt. Ihr dürft euch auch noch in einer Kleingruppe anschließen, könnt euch dafür anmelden, wenn ihr noch keine habt. Wir wollen die kommenden Gottesdienste ganz bewusst eben auch lebendig gestalten. Und das, was ihr entdeckt in der Bibel, wo Gott euch Leben schenkt, Kraft schenkt, wo er zu euch spricht, dürft ihr in den kommenden Gottesdiensten mit einbringen, zeugnishaft. Wir wollen das, soweit es geht, in Raum schaffen, sodass ihr etwas, was ihr entdeckt habt, hier einbringen könnt im Gottesdienst. Wir predigen ja die Texte erst nach euren Kleingruppentreffen, nicht vorher. Und da wird es spannend sein, was ihr entdeckt habt und was Gott euch geschenkt hat. So, ich wünsche euch viel Freude beim Bibellesen. Lasst uns darum beten, dass Gott uns das schenkt. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür die Ehre geben, dass du ein Gott bist, der nicht schweigt, sondern in deiner unendlich großen Liebe hast du dich auf den Weg gemacht und hast es so gemacht, dass wir alles, was du über uns denkst, was du von uns hältst, was du von uns möchtest, das hast du niedergeschrieben. Deinen ganzen Erlösungsplan hast du schriftlich festgehalten. Und überall schreibst du uns, wie du uns liebst und was du für uns parat hältst, wie du unser Leben reich machen möchtest, wie du uns mit Leben erfüllen möchtest und mit Kraft. Und jetzt danke ich dir dafür, Herr, und jetzt bitte ich dich, lass uns zu eifrigen Bibellesern werden und lass uns nochmal ganz neu deine Kraft in diesem Buch entdecken und dein Reden. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen.